tatsächlich, wer jetzt sagt, ah, Training und Commuten, Arbeit, das passt mir alles nicht und ich mache das alles am Wochenende, also die sogenannten Weekend Warrior, die haben eine ähnlich gute Anpassung. Also man kann auch 2 Tage am Stück, ja genau, wenn man dann unter der Woche halt wirklich sagt, okay, unter der Woche mache ich halt wirklich alles easy, baue vielleicht noch ein Krafttraining ein. Aber ein Weekend Warrior hat am Ende in einer gewissen Trainingsphase nicht unbedingt eine schlechtere Leistung als jemand, der das so fix auf die Woche verteilen muss.
Diese Folge betrifft alle, die nicht einfach nur gerne laufen, sondern die das Laufen längst zu einem festen Teil ihres Lebens gemacht haben. Und zwar sprechen wir über die Frage, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass wir ein Leben lang laufen gehen können? Fakt ist, immer mehr Menschen entdecken Laufen als Lifestyle. Aber zwischen Trainingsplan und Alltagsstress wird oft vergessen, dass auch die richtige Belastungssteuerung eine Riesenrolle spielt. Unser Gast, Dr. Paul Schmidt-Hellinger, hat dazu einige Tipps, denn als ambitionierter Läufer und Sportmediziner kennt er beide Seiten. Paul ist Oberarzt und Leiter des Deutschen Herzzentrums der Berliner Charité, DLV-Verbandsarzt und mehrfacher Marathongewinner sowie deutscher Rekordhalter über 50 Kilometer. Im Gespräch erfährst du, woran du Überlastungen erkennst, wie du Training, Alltag und Erholung in Einklang bringst und wie du das Laufleben nachhaltig gestalten kannst, ohne auszubrennen. Kurz, wie du das Laufen zum Lifestyle machst und vor allem beibehältst. Also bleib unbedingt dran. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt geht's los. Hi Paul, schön, dass du hier bist. Diesmal aus dem Studio in Berlin von uns. Schön, dass du hier bei Achilles Running bist, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
Ja, danke für die Einladung und mir geht's gut. Ich bin gerade von meiner Arbeit hergefahren mit dem Fahrrad.
Ja.
Deswegen, das ist so ein es steht ein Feiertag an.
Das Leben ist schön.
Genau, nach einer kleinen Runde Ausdauersport ist das Leben schön. Das Wetter ist perfekt.
Ja du hast ja tatsächlich das Rad genommen hierher. So über 21 Kilometer waren es, glaube ich, ne?
Ja.
Chapeau, dass du durch das wilde Stadtleben von Berlin hierher gefahren bist. Ging das?
Ja, also mittlerweile gibt es ja immer mehr grüne Radwege in Berlin und die B96A oder so, genau. Die geht tatsächlich auch bei mir oben im Norden von Berlin, ich wohne ja in Brandenburg im Norden, auch lang. Also formal muss ich nur diese Bundesstraße dann 30 Kilometer heute Abend rausfahren. Okay. Und genau, jetzt von der Arbeit in Wedding auch. Und tatsächlich wird das immer besser. Genau, grüne Radwege.
Sind wir ein Fan von, ja.
Bin ich ein Fan von, definitiv.
Wobei ich sagen muss, ich traue mich immer nicht so richtig in Berlin lange Radstrecken zu fahren. Deshalb ja, Hut ab. Und ich freue mich auch, dass du wohlbehalten hier angekommen bist, damit wir jetzt ein schönes Gesprächsthema zusammen haben.
Ja.
Da freue ich mich nämlich sehr drauf. Wir haben ja heute einen Mediziner und ambitionierten Läufer hier am Start, nämlich dich. Das heißt, du wirst vielleicht da auch eine ganz spannende Perspektive manchmal drauf haben auf das Thema. Und das ist ja auch was, was, würde ich sagen, alle LäuferInnen angeht, die gerne lange laufen wollen, die lange, also vor allem auch lange in ihrem Leben laufen möchten und viel laufen möchten. Deshalb schön, dass du heute hier bist und uns da vielleicht so, ja, vielleicht manchmal so die Medizinerperspektive, manchmal die ambitionierte Läuferperspektive geben wirst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, danke.
Ja. Vielleicht starten wir mal so rein bei dir, also dein privates Training sozusagen. Würdest du sagen, für dich ist es nur Training oder Lifestyle? Weil das ist ja heute auch so ein großes Thema. Ist es Lifestyle noch? Ist es schon Lifestyle? Was davon ist privates Training? Wie würdest du dich selber einordnen?
Mittlerweile, eigentlich ja schon sehr, sehr lange, ich glaube so fast mit Beginn des Studiums, wirklich Lifestyle beziehungsweise und auch wirklich so das deutsche Wort Lebensstil, also sozusagen Laufen oder Ausdauersport tatsächlich auch, um von A nach B zu kommen, ist bei mir da absolut drin, auch sozusagen als Lebensgefühl und natürlich herausentwickelt. Ich komme aus der Leichtathletik, ich habe sozusagen ab der 5. Klasse klassische leichtathletische Grundausbildung genießen dürfen und bin dann sozusagen aber doch aus dem klassischen Vereinstraining mit dem Medizinstudium raus, weil das einfach sich dann zeitlich nicht mehr oder kollidiert ist, wo man sozusagen eigentlich nicht mehr sagt, okay, man geht jetzt einen Nachmittag mit sozusagen von zu Hause weg. Für einen Dauerlauf ist man irgendwie 3 Stunden mit Verein und Vorbereitung, Nachbereitung mit irgendwie mit allem unterwegs, sondern ab dann wurde eigentlich mehr und mehr sozusagen das Training in den Alltag integriert und hatte sozusagen mehr der Alltag Vorrang als das Training, als das Laufen. Und so spätestens mit dem Bereich Medizinstudium, wo man dann Praktika macht und auch dann an seiner späteren Arbeitsstelle sozusagen auch Praktika macht und dann auch irgendwo früh sein muss und dann 8 oder längere Stunden Arbeitstage hat, ist es bei mir sozusagen wirklich so dieses Run-Commuten entstanden.
Okay.
Einfach weil ich gegen Ende des Studiums und auch mit Beginn des Arbeitens tatsächlich in so eine semi-professionelle Marathonläufer-Karriere hineingerutscht bin, weil ich einfach mit 25 nochmal besser geworden bin.
Surprise.
Also sozusagen, genau, also Leichtathletik, gut im Rennen, dann schlechter geworden, verletzt.
Okay.
Triathlon gemacht, Schwimmen gemacht, weil zu dünn gefühlt, so nach dem Motto, Studium ein bisschen durchgezogen. Und dann lief das alles und dann sozusagen mit eben tatsächlich diesen Run-Commuten und nicht mehr sozusagen extra zum Trainieren rausgehen und dann wieder das auch zurück, sondern so von A nach B und an Stelle B Wechselkleidung haben und Dusche und Flüssigkeit Ernährung auffüllen. Mhm. Dann kam irgendwie doch wieder der Umfang zusammen und auf einmal wurden sozusagen die Bestzeiten geschlagen.
Ja.
Und dann kam eben auch mehr und mehr diese berufliche Expertise hinzu, dass man sagt, hey, weil diese Kombination da aus Mediziner und ich bin noch schnell und ich laufe gerne schnell, mache wirklich gerne den Leistungssport und ich war damals so mit dem Ziel, okay, will ich schon nochmal irgendwie suchen, Top 10 in Deutschland im Marathon zu sein.
Ja, krass.
In dieser Kombination war dann halt auch immer so die Zielstellung da und gerade so am Anfang, das war also ich habe 2011 als Arzt begonnen zu arbeiten und habe da dann wirklich meine ersten beiden Arbeitsjahre eine 50%-Stelle gehabt. Und die anderen 50% waren einerseits Doktorarbeit schreiben und andererseits so austesten für mich, wie ist das, wenn ich richtig viel trainiere, wenn ich 200 Wochenkilometer mit einer professionellen Marathonvorbereitung mache, wenn ich nach Kenia gehe, ins Höhentrainingslager, was kommt dann bei raus? So nach dem Motto, wenn das nicht klappt, ist das okay, weil ich gerade ja auch dieses für eine Doktorarbeit schreiben, sozusagen diesen, das ist okay, wenn man dann müde am Schreibtisch sitzt, aber irgendwie kreativ ist. Um das so also für mich, also auch für mich meine Grenzen da herauszufinden.
Ja.
Genau, wo man sozusagen diese leistungssportliche Erfahrung einmal für sich selbst so durchgespielt hat, bis zum persönlichen Limit, auch was Verletzungen angeht, auch was bewusstlos werden mit Hitzeerschöpfungen, kurz bei Kilometer 41 beim Marathon, also so diese ganzen Grenzerfahrungen.
Ja.
So. Und dann macht man Fehler und dann wird man wieder gut. Und dann mit 30 kamen dann so die richtig guten Bestzeiten, wo man dann aber auch so feststellt, okay, damit kann ich aber nicht mein Arztgehalt jetzt, 2015, oder auch nicht mein Arztgehalt mit 50, was ich ja dann später, wenn ich jetzt sage, ich steige jetzt 5 Jahre aus und bin Marathon-Profi, dann sozusagen verlängert sich ja sozusagen die Ausbildung, bis man dann irgendwann Oberarzt ist.
Stimmt.
Ne? Zum Beispiel. Ne? Und da habe ich für mich dann ausgerechnet, also mit 220 Wochenkilometern werde ich von meiner Persönlichkeit und meinem Umfeld bin ich nicht mehr so erträglich.
Verstehe.
Wie mit 100 Wochenkilometern.
Okay, ja.
Und auch körperlich ist es anstrengender und sozusagen von der finanziellen Rechnung klappt das auch nicht für mein Talent.
Ja, ne? Verstehe.
Genau. Mhm. Und dann bin ich dann sozusagen mehr und mehr, war da damals schon so ein bisschen drin, in die Verbandsarztschiene und Expertenschiene gerutscht, wo ich dann festgestellt habe, ach cool, ich kann so 80, 120 Wochenkilometer rennen, ohne dass ich sozusagen, dass die Arbeit drunter leidet. Aber ich bin noch so fit, dass ich als Verbandsarzt im Höhentrainingslager mit der Nationalmannschaft tatsächlich den Long Run mitmachen kann.
Ja,
plus geil. Mir dann die Nationalmannschaft vertraut und in so einem Gespräch, in so einem Long Run, sich ganz, ganz andere Beratungsaspekte ergeben, ne? Auch auf dem Niveau der Nationalmannschaft, als das jetzt sozusagen ohne den gemeinsamen Lauf entstanden wäre. Eine ganz andere Vertrauensbasis.
Voll,
ne? Ja. Und da hat man dann in der Zeit so die Vertrauensbasis aufgebaut und immer noch eine Motivation gehabt, hey, zum Höhentrainingslager möchte ich noch fit sein und dann teste ich mal Barbados-Marathon aus, um sozusagen für mich selbst Hitzeadaptationen auszutesten, um das dann sozusagen für die Nationalmannschaft, das war dann damals 2019, die Hitzeadaptation für die WM in Doha vorzubereiten.
Ja, krass.
Für das G-Team, MarathonläuferInnen waren nicht anstatt in Doha. Und auch da immer beratend für Tokio, für Paris, für gewisse Weltmeisterschaften, also Sommer-Events, da für die Marathon- und G-Nationalmannschaft beratend zur Seite zu stehen. Genau. Und dann kamen Kinder, Familie und da wurde es dann mehr und mehr so, wo ich gesagt habe, okay, die höchste Leistungszeit ist vorbei, aber ich will trotzdem sozusagen noch in dem Laufbereich sein, aber fahre sozusagen meine Laufkilometer runter und Laufen wird dann zu 90% Commute, wo ich sage, was ist für mich jetzt Status für 2025 eine Zielstellung fürs Laufen? Ich möchte, wenn ich früh will, körperlich in der Lage sein, meine 15 Kilometer auf Arbeit zu rennen und nicht mit dem Fahrrad zu fahren.
Okay.
Das ist so ganz sozusagen ein klares physikalisches Ziel. Der Abstand ist 15 Kilometer. Ja. Ich will in einer adäquaten Zeit auf Arbeit sein und ich will sozusagen geistig da fit dann arbeiten können, acht oder längere Stunden.
Ja.
Auf der einen Seite und zu Hause, ein anderer Teil des Trainings, ich will mit dem Babyjogger in der Lage sein, mein Kind oder Kinder zum Schlafen zu bringen.
Verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall
genau. Wichtig. Aber dass ich dann einfach nochmal sozusagen vielleicht mit 2 Stunden für ein Training rausgehe und meine Frau sozusagen Kleinkindern allein lasse, das kann ich sozusagen für mich persönlich gerade nicht verantworten. Ja. Ne? Aber das war zum Beispiel auch mal so dann vor 2 Jahren, da bin ich mit dem Babyjogger 6 Kilometer auf die Tatanbahn gefahren. Bis dahin ist das Kind eingeschlafen. Und solange es geschlafen hat, habe ich Tempoläufe gemacht. Und wenn es wieder aufgewacht ist und die Tempoläufe, musste ich wieder zurückrennen. Oder habe irgendwie noch 1-2 Intervalle mit Jogger gemacht.
Ja. Das ist auch schon mal ein Tipp, den die Leute da draußen mit Kind sich gleich rausnehmen können, ne? Vielleicht einfach mal.
Und da halt alles durchgewechselt. Also schieben, ziehen mit so einem Pendel, also mit Griffen sozusagen, die, wo man eine Armbewegung machen kann, alles ausprobiert. Auch sozusagen kleine Verletzungen da gehabt, also Blockade, Brustwirbelsäule.
Ja, krass.
Also das heißt so genau, auch ich glaube, an Verletzungen habe ich, glaube auch fast alles mitgenommen, außer Ermüdungsbruch.
Ja, okay. Toi, toi, toi.
Genau, aber auch deshalb ist das ganz interessant, dass man, ich bin ja sozusagen eigentlich Internist und Lungenfacharzt, aber man trotzdem dann über die Jahrzehnte als Läufer selbst und auch über mittlerweile über ein Jahrzehnt Betreuung im verbandsärztlichen Bereich dann auch tatsächlich eine gewisse lauforthopädische Expertise hat. Ne? Ich kann jetzt nicht den Schwimmer gut betreuen, weil aber so typische Laufverletzungen, ich denke, da kenne ich mich schon auch ganz gut aus. Aber ich bin nicht derjenige, der sie operiert ne? oder jetzt tief irgendwas anspritzt oder so. Das ist nicht meine medizinische Expertise.
Ja, aber ich meine, wir haben ja gerade schon gehört, sehr bewegtes Leben. Irgendwie ist es ja aber auch trotzdem so, auch dein jetziges Laufpensum noch, ne? wie du das mit deinem Alltag, der ja auch bestimmt sehr fordernd ist, vereinst, ist ja trotzdem irgendwie noch ein Best Case, glaube ich, für viele Leute da draußen, die das hören. Ne? Also viele Leute wollen ja immer noch, auch mit Familie und Job, eben das Laufpensum so weit stemmen können, dass es noch sich anfühlt wie Lifestyle. Würdest du sagen, dass aber jede Person die körperlichen Voraussetzungen dafür mitbringt, dass Laufen halt wirklich ein Lifestyle für sie sein kann? Oder muss man da vielleicht auch den Leute, vertrösten? Also, was ist deine Einschätzung?
Genau, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal von meinen 15 Kilometern ausgehe, ich glaube, das ist jetzt für die wenigsten Prozent etwas, womit man danach gut einen 8-Stunden-Tag arbeiten kann.
Ja.
Ne? Außer man ist jetzt wirklich im komplett kreativen Bereich unterwegs und kann sich sozusagen auf der Couch dann Konzepte ausdenken. Ja. Da ist es vielleicht richtig gut. Ne?
Ja.
Aber ansonsten, damit man sozusagen eine lockere 15 Kilometer nach fit ist, genau, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man über mehrere Jahre vielleicht auch mal 80 bis 100 Wochenkilometer hatte und das fast täglich gemacht hat oder auch mal bei 30 Kilometer am Tag war, dass das dann sozusagen sozusagen, wie bei mir sozusagen Ende 30, nicht mehr die krasse Ermüdung darstellt.
Ja.
Das heißt, auch wenn ich aus einer Phase komme, in der ich zum Beispiel verletzt war, ich hatte jetzt im Dezember einen schweren Bandscheibenvorfall, eher daraus entstanden, weil ich lange nicht gelaufen war, oder meine Theorie, ne, Rückenmuskulatur so ein bisschen abgenommen hat, nur ganz viel Fahrrad gefahren bin, ne, das ist unbedingt für die Haltung und sozusagen die Haltemuskulatur nicht unbedingt so gut. Naja, jedenfalls die Bandscheibe, die mit 18 schon wenig Flüssigkeit in der MRT hatte, ist dann irgendwann geploppt. Oh. Genau, da läuft man dann lange nicht. Oder auch bei anderen Verletzungen, dann fange ich natürlich nicht an mit einfach 15 Kilometer laufen. Ne? Sondern dann ist es bei mir auch so. Ich habe natürlich die Möglichkeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel zur Arbeit zu kommen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt von null auf oder mir zum Beispiel längere Zeit null Laufkilometer, weil das längere Zeit es nicht ging, ne? Mhm. dann wieder auf Laufen als Lifestyle kommen möchte, dann freue ich mich erstmal, wenn das Laufen überhaupt geht. Also wenn es gar nicht mehr zwickt, wenn man irgendwie einigermaßen schmerzfrei wieder anfangen kann. Aber dann ist mein Start tatsächlich auch 1 Kilometer zur S-Bahn, dann in der S-Bahn im Falle halt meine Übungen zur Rehab machen.
In der S-Bahn?
Ja, ich meine, früh um 6 sind da sozusagen startend in Brandenburg offiziell. Nicht so viel, ja gut, und ganz ehrlich, ja, auch in der S-Bahn in Berlin oder auch überall auf der Welt sollte es eigentlich egal sein, solange die nicht so voll ist, dass man mit seinen Übungen, sage ich mal, den anderen Privatsphärebereich, ne, in der Regel nimmt man dann niemanden Platz weg, wenn man in Hockposition eine Übung macht.
Ja.
Genau, oder sei es nur Fußgelenkskreisen, ne, um sozusagen die Fußgelenke so ein bisschen locker zu kriegen, oder sei es Einbeinstand und Oberschenkeldehnung. Also ich denke, das kriegt man selbst sozusagen auf engstem Raum hin.
Mhm.
Also all das, was man sonst vielleicht auch als Übungen in der Galley im Flugzeug machen würde.
Ja.
Genau, aber dann ist das mit Start 1 Kilometer in einem vielleicht ganz langsamen Tempo. Also ich bin da sozusagen, komme von 30 Minuten auf 10 Kilometer und bin nach dem Bandscheibenvorfall 6 Minuten 30 auf den Kilometer das erste Mal wieder zur S-Bahn gelaufen.
Okay.
Ne? Dann S-Bahn gefahren und dann bis zur nächstmöglichen Haltestelle an der Arbeit und dann von da wieder 800 Meter bis zum Klinikeingang.
Mhm,
ne?
Mhm.
Das war dann schon viel. Ne?
Stimmt.
Da ist man dann auch schon, da ist dann extremer Muskelkater da von eben 2x1 Kilometer. Und das ist eigentlich auch genau das. Dieses Laufen, was wir vielleicht aus der Grundschule, von der Hofpause kennen, das, was bei uns so motorisch imprägniert ist, was für uns Laufen bedeutet, das ist in der Regel, wenn man sagt, okay, kann jeder damit einsteigen? Dann würde ich sagen, ja, aber die Frage ist, wie lange? Ne?
Mhm.
Sind das vielleicht erstmal nur 50, 100 Meter?
Ja.
Ne? Dass man das sozusagen probiert. Und da muss man dann sagen, dafür braucht man dann auch nicht unbedingt gleich das High-End-Laufoutfit.
Stimmt.
Dafür war es wiederum cool, dass sozusagen Laufschuhe heutzutage auch in jeglicher sozusagen späteren Verantwortung dann auch sozusagen anziehbar sind. Das
Stimmt.
heißt, ich bin auch zu meiner Fachausprüfung in Radklickschuhen gegangen, die sie halten, oder beziehungsweise zu Vorträgen gehalten in Laufschuhen natürlich.
Stimmt. Ja.
Na, da guckt man, dass man halt im Falle halt ein schwarzes Modell nimmt, ne?
Stimmt.
Dass es nicht so auffällt.
Richtig.
Ne? Aber auch da ist es heutzutage so gar kein Problem, irgendwie Laufschuhe anzuhaben. Ne? Aber das ist sozusagen, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, dann als Lifestyle beginnend in ganz kleinen Schritten und dann ist eigentlich auch ziemlich cool, bei 5 Grad morgens 1 Kilometer zur S-Bahn zu laufen, dann schwitzt man auch kaum. Wenn man früh frisch geduscht ist, bräuchte man dann erst nicht mal sofort eine Dusche, weil man wirklich, wenn man sich dünn genug anzieht, dann jetzt auf der kurzen Strecke nicht duscht. Genau. Und dann hängt es aber natürlich so ein bisschen, sobald es dann sozusagen in die Runden kommt, dass man dann mehr machen kann.
Ja.
Eine S-Bahn-Haltestelle später einsteigen, ne? Mhm. Oder später aussteigen. Da muss man dann sozusagen gucken, wie man es macht.
Ja.
Ne? Mhm. Und auch jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dieser sozusagen langsamer Start.
Ja.
Ne?
Aber würdest du prinzipiell trotzdem sagen, dass jede Person ja Laufen als Lifestyle annehmen kann? Gibt es Personengruppen, bei denen du eher sagen würdest, naja, du kannst schon einmal die Woche laufen, aber ist es dann quasi schon Laufen als Lifestyle? Wahrscheinlich noch nicht.
Ja.
Dann spricht man ja eher vielleicht von GelegenheitsläuferInnen, aber so dieses regelmäßige Training, was wir eigentlich meinen, auch vielleicht höhere Kilometer, vielleicht auch von Wettkämpfen und so ins Auge fassen, ist ja was dann doch vielleicht ein bisschen mehr Körperliches einem abverlangt und
ja,
irgendwie auch Zeit natürlich abverlangt. Also da spielen ja einige Sachen mit rein.
Also ich glaube, dass die meisten Menschen, die jetzt nicht eine schwerwiegende medizinische, vielleicht auch internistische Diagnose haben oder eine schwerwiegende orthopädische Diagnose, ich will es vielleicht gar nicht vom Laufen nur sprechen, sondern von der Fortbewegung zu Fuß.
Mhm.
Ne? Das ist ja so bei vielen Wettkämpfen heutzutage, wo sozusagen Kilometer angegeben wird, bedeutet das nicht unbedingt, dass man immer Rennen laufen muss. Das heißt, immer mal zwei Beine in der Luft haben muss.
Hast du recht, ne? Ja.
Und dann komme ich eigentlich wieder hin zurück. Es kann für gewisse Menschen, die wirklich einfach sozusagen auch vom Fitnesslevel super, super niedrig sind. Ich arbeite ja auch mit auf Intensivstationen. Das heißt, wenn jemand kommt, wo ich sage, das Aufstehen, das erste Mal Aufstehen vom Intensivstationsbett, das ist für manche wie Olympiasieg, Gewichtheben, Matthias Steiner 2008. Ne? Das ist sozusagen der Start. Mhm. Ne? Aber auch diese Personen können dahingehend kommen, dass sozusagen das Fortbewegen zu Fuß und dann das Sportliche auch einmal immer mal an der persönlichen Grenze zum Lifestyle werden kann. Mhm. Und dann muss man halt gucken, dass man aber da natürlich auch immer entsprechende Pausen einbaut. Mhm. Ne? Aber so das und auch dann ist auch die Sache, du sagtest auch, ich mir auch so regelmäßige Wettkämpfe. Mhm. Wir zum Beispiel sozusagen für den Anfängerbereich sagen eigentlich auch, ja, dann ist vielleicht das Ziel ein 3 Kilometer, 5 Kilometer Firmenlauf, ja, wo man halt auch einfach 40 Minuten, 50 Minuten, also richtig lange dafür brauchen kann, in anderthalb Jahren,
ja,
vielleicht ein Ziel. Ne? Und ich glaube, das schafft vielleicht wirklich jemand, ich sag mal, von Intensivstation, mhm, mit entweder ganz wenig Gewicht oder auch ganz viel Gewicht, ja, dann in einer gewissen Zeit, wenn jetzt, ich sag mal, nicht wirklich der allerschlimmste Knorpelschaden,
ja,
jetzt ist.
Ja.
Ne? Aber selbst da, also wenn der allerschlimmste Knorpelschaden ist, dann gehe ich auch wieder weiter. Dann kann es sogar sein, dass so jemand, es sind ja auch Menschen, die ein komplett neues Kniegelenk oder so, stimmt, bekommen. Und darauf kann man dann auch wieder laufen. Ja, also das ist so. Also viele Wege führen dahin. Es gibt ganz wenige Erkrankungen und dann komme ich vielleicht wieder hin zu meiner früheren Abteilung in der Charité, in der ich lange Zeit gearbeitet habe, in der Sportmedizin. Es gibt ganz wenige Erkrankungen, bei denen es gar keine Sportfreigabe gibt. Auch aus internistischer Sicht, schwere Herzerkrankungen, die zu schweren Herzrhythmusstörungen führen können. Deshalb grundlegend, wenn man jetzt schon für sich weiß, sozusagen körperliche Aktivität, da will ich mich jetzt rantrauen. Da hat jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf eine sportärztliche Vorsorgeuntersuchung und kann und sollte die auch wahrnehmen. Die wird von den gesetzlichen Krankenkassen und auch von vielen privaten Krankenkassen finanziell unterstützt. Und man am Ende kommt man sozusagen mit sehr viel Information respektive Sportfreigabe heraus und hat dann in der Regel weniger ausgegeben nach Zuzahlung als für einen Laufschuh.
Stimmt, ja. Vielleicht muss man es auch so sehen.
Genau, aber jetzt so, um mich aus dieser Frage rauszuwinden, ja, so, genau, ja, aber diese wenigen Diagnosen, wo das nicht geht, genau, da, ja, gibt es dann entsprechend die Nichtfreigabe von, ja, der Sportmedizin. Und selbst dann, wenn man sagt, okay, wie geht es dann weiter?
Ja, ne? Ich meine,
das ist ja wegen der Herzerkrankung und Gefahr von Herzrhythmusstörungen.
Klar.
Das sind dann Menschen, die kriegen dann einen Defibrillator.
Ja.
Ne?
Ja.
Beispielsweise.
Ja, stimmt, ja. Ich merke schon, das wird auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr hoffnungsvolle Episode.
Ja.
Du bist hier der Motivator. Also das ist ja schon mal eine schöne Antwort. Irgendwie, ich glaube, das tut allen Leuten da draußen vielleicht gut zu hören. Doch, laufen kann euer Lifestyle werden oder es kann auch bleiben, auch vielleicht später, auch wenn eine Zusatzbelastung kommt. Darauf kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dann später, wenn es auch so um Alltagsgestaltung, Trainingsplanung geht und,
ja,
so. Aber rein körperlich sind viele von uns dazu in der Lage. Das kann man ja vielleicht schon mal an der Stelle festhalten.
Sich zu Fuß von A, ja, nach B eine gewisse Strecke sozusagen fortzubewegen. Und ich glaube, das, was wir also auch als Laufen empfinden, in einem individuellen Bereich, was man als moderat bis moderate bis intensive Belastungsintensität wahrnimmt.
Ja.
Ne? Das heißt, mal ebenso an die persönliche Grenze gehen.
Ja.
Wenn,
ja,
ich einen Patienten habe, der zur Lungentransplantation kommt, dann fragen wir ihn auch, was ist das Belastendste, ja, für Sie am Tag?
Ja.
Ne? Dann fragen wir im medizinischen Bereich, wie viele Treppenstufen schaffen Sie?
Ja. Ne?
Aber auch das ist von A nach B bis an die individuelle Grenze.
Stimmt.
Ja. Ne?
Ja. Ja, wenn man mal jetzt ein bisschen weiter in den Leistungsbereich guckt, es, ja, gibt ja auch sehr viele von unseren HörerInnen, also die meisten vermutlich sogar, die das ganze Jahr über trainieren. Ne? Das,
ja,
ist ja dann so ein bisschen die andere Seite, dass die Leute schon längst Laufen als Lifestyle haben.
Mhm.
Gibt es da aus sportmedizinischer Sicht ein zu viel Laufen? Also gibt es da auch einen Deckel, den du oben drauf setzen würdest? Auch gerade um halt zu beurteilen, ob man dann auch später im weiteren Verlauf seines Lebens, ja, so lange leistungsfähig sein wird. Also kann man sich dann irgendwie auch verschießen, indem man zu viel läuft?
ja, und das kommt natürlich immer so auf die Zielstellung an. Und dann geht es natürlich schon wieder in das Thema Krankhaftigkeit und tatsächlich auch Definition Sucht oder Zwang hinein. Ne? Du sagst sozusagen, also grundlegend, wenn man Laufen macht und auch Laufen als Lifestyle und in dem Lifestyle eben zum Beispiel nicht nur auf die Arbeit von A nach B kommen wird, das heißt irgendwie die Strecke zu Fuß schaffen möchte, sondern vielleicht auch eine Leistungsverbesserung haben möchte oder das auch im Hinblick auch auf Longevity geht, auf sozusagen ein langes, gesundes Leben.
Stimmt.
Einerseits und andererseits auch in der Phase vielleicht eines intensiveren Lauftrainings auch eine Verbesserung seiner Wettkampfzeiten. Dann braucht man eine gewisse sozusagen Periodisierung im Training. Und dann braucht man natürlich nach einer intensiven Trainingsphase körperlich und auch seelisch natürlich auch Pausen. Das heißt, ein System wird grundlegend eigentlich nur besser durch Belastung, was auch Zerstörung bedeutet. Dann Anpassung in der Pause. Das kleine Anpassung ist wie beispielsweise nur schon Schlaf, ne? Ja. Aber dann eben auch längere Anpassungen. Genau, und es gibt letztendlich gute Studien, die zeigen, dass jemand, wenn durch was auch immer eine 12 Wochen Pause hatte, teilweise schneller wieder auf eine höhere VO2 Max kommt und teilweise noch höher als jemand, der durchtrainiert.
Regeneration ist halt doch das A und O.
Genau, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wenn jetzt jemand sagt, mein Lebensziel ist Streakrunner oder Runnerin zu sein, ne? Dann muss man immer sehen, okay, wie viel ordnet man sozusagen diesem Ziel unter?
Ja.
Ne? Jemand, der sozusagen jahrelang Streakrunner, Runnerin sein möchte und dann aber natürlich einen fiebrigen Infekt hat.
Gott, ja.
Und dann sozusagen trotzdem laufen geht, weil irgendwie die Grenze da eine Meile ist. Da muss man sich dann überlegen, okay, darf die Meile vielleicht dann auch 50 Minuten dauern, dann ist es vielleicht okay.
Stimmt.
Weil Bettlägerigkeit müssen sozusagen die wenigsten haben. Ne? Oder wenn das Bein gebrochen ist, darf ich das auch mit den Stützen machen. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, das ist ja eigentlich auch interessant. Nach den meisten sozusagen medizinischen Sachen darf man ja meistens auch am nächsten Tag oder muss man raus aus dem Bett.
Stimmt.
Wenn man raus aus dem Bett darf, kann man vielleicht auch alles andere irgendwie schaffen.
Okay.
Also das sozusagen dieses philosophische Prinzip, was man sich als Ziel gesetzt hat, reingeht. Aber ansonsten trotzdem nochmal um die Frage sozusagen Sucht hinzukommen. Sozusagen Laufen an sich oder auch tägliche körperliche Aktivität würde ich jetzt erstmal so rein psychiatrisch oder psychologisch ist ein Grundbedürfnis. Also wir haben das als Grundbedürfnis. Ist jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Und Sucht setzt ein Zwangsverhalten voraus und ein Zwang setzt voraus, dass man weiß, dass es etwas Schlechtes ist und es trotzdem macht, aus Zwang.
Stimmt.
Das heißt, wenn ich jetzt jemanden als Sportmediziner eindeutig sage, du darfst und solltest heute nicht das und das laufen, ne? Oder so Grundprinzipien, eine Verletzung, der Schmerz nimmt deutlich zu, der Schmerz ist deutlich mehr als 3 bis 4 von 10 und ich weiß eigentlich, das wird jetzt nicht besser und ich laufe da jetzt trotzdem drauf. Ne?
Mhm.
Dann ist es in dem Moment ein Suchtverhalten.
Stimmt.
Ne? Ansonsten ist vieles auch natürlich Bindung und vieles auch Anpassung und so Grundbedürfnis. Ne? Und diese Tendenz, die wir als Menschen haben, solche Aspekte wie Dosiserhöhung, Entzugsverhalten, Entzugsgefühle, wenn einem das weggenommen wird, das haben wir letztendlich auch bei sowas wie zum Beispiel Wohnung oder Haushalt, Hausrat.
Okay.
Niemand sagt von uns, wir haben eine Wohnungssucht oder eine Wohnungsquadratmetersucht.
Stimmt.
Manche schon, ne? Aber so, wenn jetzt neben uns eine Baustelle ist oder wir aus der Wohnung raus müssen, weil da jetzt Schimmel drin ist, natürlich werden wir Entzugsverhalten haben, wenn wir da jetzt raus müssen.
Ja.
Ne? Oder natürlich vergrößern wir unseren Hausrat und unsere Wohnfläche meistens im Laufe des Lebens. Ne? Weil wir haben auch eine gewisse sozusagen Bindungs- und Grundbedürfnis.
Ja.
Ne?
Ja.
Wenn man aber dann für sich feststellt, okay, das ist was Schlechtes.
Stimmt.
Ich wohne jetzt alleine auf 200 Quadratmeter.
Ja.
Wäre das genauso wie die Laufsucht bei Laufen auf Verletzungen und Erkrankungen.
Stimmt.
Wäre das andere auch eine Wohnungsquadratmetersucht.
Ja, so habe ich es auf jeden Fall noch nie gesehen, aber stimmt, wenn man das halt als
aber Grundbedürfnis... Aber und nochmal die Differenzierung zwischen Grundbedürfnis und Bindung, ne, was sozusagen dann auch eine Dosiserhöhung und Entzugssymptome verursacht und aber Sucht. was erstmal grundsätzlich voraussetzt, Zwangsverhalten unter dem Wissen, es zu tun, obwohl man weiß, dass es schlecht ist.
Ja, okay. Na gut, das kann man sich ja schon, glaube ich, bildlich vor Augen führen, was genau da dann der große Unterschied
ist. Wenn jemand anders, wenn einem sozusagen Ehepartner, Ehepartnerin sagt, das ist so schlecht, ich werde mich sonst von dir scheiden. Oder so, du übernimmst deine familiären Pflichten nicht.
Stimmt, ja.
Und du machst es trotzdem.
Ja.
Also gibt es gar keinen körperlichen Grund. Es ist im Falle, muss man sich dann überlegen, sozusagen, was ist wirklich schlecht. Aber wenn zum Beispiel, ich sage es mal ganz klassisch für mich als Vater, wenn ich sozusagen aufgrund des Trainings meinen väterlichen Pflichten nicht im ausreichenden Maße sozusagen umkomme, dann wäre das auch ein Stück weit Suchtverhalten. Ne?
Ja.
Alles drumherum vielleicht. Ne?
Ja,
auch Arbeitssucht.
Gibt es ja auf jeden Fall
gibt's
auch.
Ja auch.
Natürlich,
genau.
Ja.
Immer in dem Wissen, es ist was Schlechtes.
Stimmt. Ja.
Oder jemand gibt einem eindeutig das Feedback und sozusagen ein moderierender Mensch drumherum würde einem das auch so bestätigen.
Mhm.
Oder die Mehrheit der Menschen.
Mhm. Stimmt. Gut, das ist ja jetzt so ein bisschen das Mentale.
Mhm.
Interessant ist ja auch so ein bisschen die körperliche Überlastung, das körperliche zu viel. Was würdest du da, also was wäre da so deine Einschätzung? Wann beginnt das vielleicht und wie erkennt man das auch?
Genau, also ich glaube, leider ist ja doch schon so im Laufsport verschiedenste Studien, aber die schon so zeigen, sagen Menschen, die Marathon teilnehmen oder Halbmarathon teilnehmen, sind dann doch über ein Jahr hinweg, geben ein Großteil der Prozent, auch nicht ein Großteil, aber teilweise bis zu 50% an, mehr als einmal oder einmal im Jahr oder mehr als einmal im Jahr verletzt zu sein, eine Verletzung zu haben.
Ja.
Verletzung bedeutet in der Regel ja auch Schmerz.
Ja.
Ne? Und das sozusagen von dem Laufen letztendlich zu haben.
Ja.
Ne? Das heißt per se, die Menschen, die laufen, sind in der Regel, könnten sich häufiger beim Orthopäden oder Pädin vorstellen, sind wahrscheinlich am Ende des Lebens, leben wahrscheinlich trotzdem länger. Ne? Genau, aber sozusagen Grundprobleme, die es dabei gibt, einerseits, wenn wir jetzt mal nochmal zurückkommen auf das, wer sollte oder wo wird es schwierig zu laufen, wenn jetzt jemand in so seinem Achsenskelett und gerade untere Extremität, sozusagen Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, extreme Achsfehlstellungen hat,
mhm.
ne? Was man zum Beispiel auch in einer, medizinischen, klinischen Untersuchung sehen würde, da müsste man vielleicht ein bisschen aufpassen. Da kann es halt sein, dass vor mir das Lauftraining dann wirklich zu einer einseitigen Abnutzung beispielsweise im Kniegelenk führt. Also extreme X-Beine, extreme O-Beine vom Fußball beispielsweise.
Mhm.
Ne? Und darauf dann sozusagen eine Laufkarriere. Da kann es halt einfach sein, dass sozusagen eine Arthrose, also das heißt ein Knorpelverschleiß beispielsweise im Kniegelenk, doch ein bisschen eher kommt, okay. als es auch so mit dieser Fehlstellung gekommen wäre.
Okay.
Das muss man ja auch sagen. Das heißt, das sind ja vielleicht dann auch so Fehlstellungen, wo im Falle das auch mal eine sozusagen orthopädische Korrektur von solchen Achsfehlstellungen bedeuten könnte.
Mhm.
Sozusagen, das ist das eine, wo man so grundlegend orthopädisch drüber nachdenken muss. Dann wäre es natürlich extremes Übergewicht,
mhm.
ne? Wo man dann auch erstmal die Frage stellen muss es denn das Laufen sein, wo der Körper in der Luft ist und dann mit Aufkommen das 2- bis 3-fache des Körpergewichtes auf den Gelenken lastet oder sollte es vielleicht doch am Anfang eher erstmal das Gehen sein,
mhm.
Was einfach eine deutlich sozusagen leichtere Bewegungsform hat.
Mhm.
Ne? Und da muss man auch sagen, heutzutage extremes Übergewicht gibt es natürlich dann auch mehr und mehr medizinische Maßnahmen,
ja.
Die sozusagen vorbereitend sein können, wo man sagt, hey, Zielstellung wäre dann vielleicht, ich sag mal ja, 80 Kilo abnehmen.
Stimmt.
Ne? Und dann sozusagen ins Laufen hineinkommen und vorher in Kombination aus Schrittzahl erhöhen oder sozusagen Gehstrecken und respektive eben auch Fahrradtraining.
Stimmt,
ne?
ja.
Da hineinzugehen. Und das andere, wenn wir jetzt bei den regelmäßig Laufenden sind und auch sozusagen auch von gewissem Niveau und dann höheres Niveau, haben wir leider verschiedene Anpassungszeiten unserer biologischen Systeme.
Mhm.
Ne? Letztendlich unser Ausdauer, unser Herz-Kreislauf-System, das passt sich super schnell an. Das ist total super.
Mhm.
Ne? Auch zum Beispiel unser Hitzeanpassungssystem, ne? Das kann sich innerhalb von 1 bis 2 Wochen richtig gut anpassen. Das heißt, das geht sozusagen richtig schnell, dass dann eine Verbesserung kommt. Auch unsere Motorik, das heißt, wir gehen einmal laufen und beim zweiten Mal ist sozusagen neurologisch von den Nerven her unsere Bewegungsabläufe gleich so viel besser optimiert, dass wir das in einer höheren Geschwindigkeit machen können. Höhere Geschwindigkeit, mehr physikalische Belastung. Dann passt als nächstes das richtig gut die Muskulatur an. Ne? Aber da ist auch zum Beispiel so, ne, wir machen sozusagen, sind jetzt herz-kreislauf-mäßig und motorisch in der Lage, jetzt mal richtig schnell zu rennen und machen vielleicht auf einmal sogar einen schnelleren Lauf und auf einmal haben wir am nächsten oder spätestens dann übernächsten Tag schon einen richtigen Muskelkater.
Ja.
Ne?
Ja.
Also auch da, Herz-Kreislauf, internistisches System, super schnell angepasst, ja, viel besser als muskuläres System, dann sozusagen Muskelkater, Schmerzen, darauf dann trainieren, macht nicht viel Sinn.
Mhm.
Nein, macht man im Falle was kaputt. Dann kommt aber leider das nächste und dann geht es in diese typischen Verletzungen hinein. Wir kommen da so ganz gut rein, wir trainieren vielleicht sogar auch nach Trainingsplan. Es passt sich alles gut an. Diese Trainingspläne sind auch ein bisschen eher mehr dafür gemacht, für diese sozusagen wirkliche Ausdaueranpassung auch vom internistischen System. Und dann passt sich auch die Muskulatur an. Die brauchst du 6 Wochen für einen Zyklus, um sie so richtig gut umzustrukturieren und richtig gut sich anzupassen. Die hat dann mehr Kraft, die hat im Falle sogar vielleicht auch ein bisschen mehr Volumen, aber die Faszie drumherum hat sich nicht so gut angepasst. Das heißt, wenn sozusagen so ein Bündel, ne, so eine Ellipse, mehr Volumen kriegt, aber sich die Faszie drumherum nicht gut, dann geht das Ganze einerseits in die Breite, aber das Bindegewebe drumherum muss ja dann für die gleiche Fläche in die Verkürzung gehen. Das heißt, wir verkürzen vielleicht auch zum Stück weit. Und dann kommt halt mehr Zug auf die Sehnen ansetzt. Die Muskeln gehen ja in Sehnen über, um dann sozusagen an den Knochen anzusetzen und an den Stellen, wo der Muskel in die Sehne übergeht und die Sehne in den Knochen und auch die Sehne an sich. Dieses Bindegewebe, das hat eine viel längere Anpassungszeit. Also Muskelanpassungszeit, ein großer Zyklus, 6 Wochen. Anpassungszeit Sehne, eher 500 Tage.
Oh.
Das heißt, dieses von Null auf Marathon in 12 Wochen wahrscheinlich eher Sehnenverletzung.
Ja, ja.
Weil das nicht hinterherkommt. Das heißt sozusagen, oder auch von Normalschuh auf komplett Barfußschuh, sage ich es mal, ne? Wo wir auch letztendlich wirklich eine Anpassung eben sozusagen des Sehnenapparates brauchen. Eher etwas von mindestens 500 Tagen.
Krass.
Ne? Ja. Und das halt führt zu diesen typischen sozusagen Laufverletzungen, die so ein bisschen chronisch schleichen kommen, diese Sehnenreizungen, die Sehnenansatzreizungen.
Mhm.
Ne? Und das ist sozusagen diese Balance, die eben viele Menschen nicht hinbekommen.
Ja.
Da so ein bisschen sozusagen sich viel, viel langsamer anzupassen.
Ja.
Ne? Deswegen sagt man so Grundregel, ne? Kommen wir vielleicht später noch so 10%-Regler-Training nicht mehr, muss 10% steigern. Da kommt das so mit rein. Man könnte wahrscheinlich internistisch und muskulär schon viel mehr, aber man wird dann sozusagen in eine Verletzung rennen.
Ja.
Und das andere sind natürlich so Akutverletzungen. Ne? Das heißt, ich habe es noch nie was gemacht und ich gehe jetzt auf die Tartanbahn und mache 200 Meter Sprints im Rund, ne? Und um die Kurve. Mhm. Dann kommt im Falle erstmal jetzt die akute Muskelzerrung oder sogar der Muskelfaserriss, ne? Oder sogar der Muskelriss.
Ja.
Ne? Weil da ist sozusagen, da ist das Neurologische super angepasst. Neurologisch kannst du super schnell die Beine bewegen. Mhm. Der Muskel kommt aber nicht hinterher. Mhm. Der ist vielleicht nach dem 5. Lauf überlastet und reißt oder ist nicht gut erwärmt.
Voll.
Ne? Das ist sozusagen von zu schnell, typische Verletzung, Muskelverletzung. Und von ich bin mental sozusagen total motiviert und mache jetzt sozusagen von null ganz wenig auf gleich Halbmarathon und kann das halt das irgendwie fitnessmäßig total gut durch, weil ich zum Beispiel super gut im Radfahren bin oder irgendwie 10.000 Kilometer Fahrrad fahre im Jahr und dann schaffe ich wahrscheinlich von der Pumpe sogar oder vielleicht auch muskulär noch irgendwie einen Halbmarathon. Aber dann habe ich auf einmal zum Beispiel eine Verletzung eher des Kleidgewebes, zum Beispiel so eine Sehnenscheidenentzündung.
Ah, okay.
Ne? Also um die Sehnen drumherum ist ja damit das alles schön noch kleidet, sozusagen das. Oder zum Beispiel, also sprich irgendwie von der Muskulatur und vom Herz-Kreislauf-System schafft man es halt sozusagen, das System repetitiv über eben 20.000, 30.000 Bewegungen zu belasten, dann wird dieses Kleidsystem nicht gut genug sein.
Mhm,
ne? Okay. Schleimbeutelentzündung, Sehnscheidenentzündung, also diese Sachen. Ja. Die kriegt man zum Glück schnell weg, weil es meistens sozusagen relativ oberflächlich ist und so gut wie es schnell kommt, geht es meistens auch schnell wieder weg. Aber das sind so die 3 großen Kategorien. Und die 4. große ist so Verletzung, wenn man über längere Zeit, das kann dann eher so nach 2-3 Jahren kommen. Das heißt, die Pumpe passt sich super an. Die Muskeln passen sich super gut an. Die Sehnen passen sich super gut an. Das Kleidgewebe passt sich auch super gut an. Man nimmt richtig gut Gewicht ab mit dem Lauftraining, weil beim Lauftraining ist so, sind auch mal höhere Intensitäten. Das Organpaket, also sozusagen Verdauungsorgane, die wackeln rum. Das heißt, in der Regel hat man nach dem Laufen nicht so viel Appetit wie nach dem gleichen Kalorienverlust, zum Beispiel nach dem Radfahren. Das heißt, wer läuft, wird in der Regel eher zum Beispiel da ein bisschen mehr abnehmen und wird auch durch den Gewichtsverlust am Anfang erstmal nochmal eine Leistungsverbesserung erfahren. Eine höhere Leistungsverbesserung als jemand, der zum Beispiel Fahrrad fährt. So, und das führt dann dazu, erstmal so zu der Denke, oh ja, ich nehme jetzt ab. Habe erstmal eine Leistungsverbesserung. Und dann vielleicht so Ideen, okay, wie könnte ich sozusagen diesen Prozess, diesen initial leistungsverbessernden Prozess dann noch verbessern? Ach ja, dann laufe ich zum Beispiel mal nüchtern ohne Frühstück und komme dann in ein Kaloriendefizit von 800 Kilokalorien. Und da sage ich dann wieder als Mediziner, wenn das über 2-3 Jahre zu oft passiert, von uns ist so, wenn man es vielleicht sich so vorstellen, Wachstumshormon, das wird vielleicht so alle 2-3 Stunden gibt es da sozusagen eine Ausschüttung im Körper und auf dieses Wachstumshormon, da wächst eigentlich, dann wächst der Knochen, wächst der Muskel etc. Und wenn man aber zum Beispiel als Mann über 400 Kalorien im Defizit ist, das heißt verbraucht hat und nicht aufgefüllt hat, nach einer Nacht kommt man vielleicht so mit 600, 800 Kalorien Defizit raus. Wenn man dann sozusagen noch 600 verbraucht durchs Laufen und nicht auffüllt, ist man die ganze Zeit im Defizit, Wachstumshormon wird nicht ausgeschüttet. Wenn das kumulativ über mehrere Monate, Jahre passiert, und man dann sozusagen auch noch Körpergewicht und vor allem auch Körperfett abnimmt, dann kommt eben als letzte Verletzungskategorie Verminderung der Knochensubstanz hinzu und dann entsprechend Ermüdungsbrüche.
Ah, okay.
Ja, das kann auch, die kommen natürlich auch dazu, wenn jemand von Null auf Marathon, wirklich von Null auf Marathon, zum Beispiel viel Radfahren. Radfahren ist zum Beispiel nicht wirklich gut für die Knochendichte, verbraucht nur Kalorien, aber durch dieses Zyklische, ist ja physikalisch nicht so eine Belastung, aber eben diese Laufbelastung führt halt eben auch dazu, dass sich an den spezifischen Belastungsstellen auch im Knochen das anpasst, wenn man immer nicht im Kaloriendefizit ist. Und vielleicht das so ein bisschen noch mit reinzunehmen. Plus, wenn man das halt heute viel und zu häufig macht, dann geht es wieder rein. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen so Suchtverhalten angesprochen. Ja. Dann könnte es aber auch in die Sachen halt wie Fatigue
hineingehen. Auf jeden Fall, ja.
Thema Übertraining.
Auch, ja. Großes Thema.
Chronische Müdigkeit.
Richtig, ja. Okay, also Nüchternläufe über einen sehr langen Zeitraum, wenn sie nicht gut gemonitort werden können, dann tatsächlich am Ende zu Ermüdungsbrüchen führen, nach ein paar Jahren.
Kumulativ, genau. So nach 2-3 Jahren aber sozusagen vorweg hingenommen mit niedrigem Körperfettgehalt. Bei Frauen, da kann man im Fall noch besser monitoren, ausbleiben oder deutliche Verminderung der Regelblutung. Bei Männern ist es schwieriger, aber auch da zum Beispiel wäre so ein Indikator zum Beispiel Libidoverlust, also Abnahme der sexuellen Aktivität durch viel Training, und wenn das kombiniert mit niedrigem Körperfettgehalt und so und das über einen längeren Zeitraum weg, da könnte dann sozusagen schon der Ermüdungsbruch vor der Tür stehen.
Krass, okay. Und wenn man jetzt quasi nicht nur nüchtern trainieren würde, sondern einfach sein Lauftraining ganz normal weitermacht. Also ich spreche jetzt nicht von einer krassen, schnellen Leistungssteigerung oder so. Also wir haben einfach den Case, eine Läuferin oder ein Läufer läuft schon seit vielen Jahren und läuft sehr viele Marathons zum Beispiel im Jahr. Könnte sowas dann auch schon zu irgendeiner Form von, Überlastung, Verletzungen oder so führen? Oder ist es eigentlich dann eine sichere Sache, weil der Körper es ja schon gewöhnt ist, wenn schon seit ein paar Jahren?
Genau, also wenn du sagst, sozusagen jemand läuft dann schon mehrere Marathons im Jahr und das ist vielleicht, zum Beispiel ist das dann immer verbunden mit einer Stadtreise oder immer mehrere oder sozusagen Events, wo man sozusagen sich mit der Community trifft. Es kommt immer darauf an, mit welcher Intensität man dann diesen Marathon rennt. Also wenn dieser Marathon sozusagen psychomental und auch körperlich sozusagen das sozusagen komplett ausbelastend ist und wäre, dann würde ich vielleicht so einem System eben auch nur 2-3 Jahre geben, bevor das dann kippt. Ne? Aber wenn das jemand ist, und ich habe zum Beispiel auch so, wir haben ja Mauerweglauf 160 Kilometer UltraläuferInnen beforscht vor 10 Jahren. Noch befragt und ich habe gerne mal die befragt, diese NieverletzerInnen waren, die Ultralauf machen und irgendwann bei 160 Kilometer gelandet sind. Die von den Nieverletzten, das sind irgendwie ganz genügsame Menschen vom Grundcharakter und sagen so, ja, ich bin so in das Laufen hineingerutscht, einfach ganz langsam. Und nie was Schnelles gemacht und nicht irgendwie, okay, ich muss jetzt hier Bergansprints und Tempoläufe, sondern Laufen macht mir Spaß und ist irgendwie immer länger geworden. Ich habe festgestellt, das ist was für mich. Ich bin ganz genügsam auch so von der Tempoeinteilung. Ich muss gar nicht schnell rennen. Ist irgendwie immer länger geworden und sind auch sonst irgendwie stabil. Und dann kam diese ganz langsame Anpassung. Alle Systeme hatten Zeit, auch die langsam adaptierenden Systeme sich anzupassen. Ne? Das heißt, es wurde nicht total aus einer Kompensation. Für viele ist es ja auch sozusagen wirklich gute Kompensation für schwere seelisch-traumatische Ereignisse, muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Aber selbst da, wenn auch so ein seelisch-traumatisches Ereignis auf so einen, sag ich mal, genügsamen Charakter, kann das auch so diese nie verletzenden guten UltraläuferInnen kommen. Und wenn die dann mehrere Marathons im Jahr oder einen pro Woche rennen, dann kann das auch gut klappen.
Krass.
Ne? Und dann muss man immer schauen, und dann kommt nochmal mehr hinzu, wie ist natürlich da, wie sozusagen, wie passt das sozusagen sozial?
Mhm.
Ne? Also was für ein Charakter ist man, wenn man da, also passt das sozusagen für die Lebensphase? Ne? Sind vielleicht schon die Kinder aus dem Haus oder irgendwie so groß, dass sie total Bock haben, irgendwie die 3-4 Stunden am Wochenende, Samstagnachmittag, den wöchentlichen Marathon mit dem Fahrrad mitzufahren? Oder ne? Also passt das gut? Ist das ein gutes System? Ne? Oder, und dann macht auch wieder so sportmedizinische Untersuchungen, Gesprächssinn, ist da gerade irgendwie irgendwas am Kippen?
Ja.
Ne? Ist das Wegrennen vor der Ehe?
Klar, ne? Gibt's auch, ja.
Oder Wegrennen vom Job oder andere, also sozusagen, ne, ist finanziell alles stabil, ist sozusagen sozial alles stabil, passt sozusagen dieser Lifestyle, ne? Passt das dazu, ne? Aber wenn der Lifestyle, das soziale Umfeld eben das Laufen ist, ne? Und das gesundheitlich, seelisch alles passt, kann dieser Case passen.
Okay.
Ja. Ne? Aber dann ist sehr wahrscheinlich dieser Marathon nicht immer all out.
Ja,
das sondern hat ich andere auch Aspekte.
Ja, ne? Denke ich auch. Ja. Aber schönes Beispiel eigentlich von Leuten, die es vielleicht dann nicht ganz so, ja, nicht ganz so ambitioniert sehen, aber ja trotzdem sehr intensiv sehen. Ne? Es sind ja für die Leute, spielt ja Laufen trotzdem eine riesige Rolle im Leben. Aber es muss nicht immer in Form von Bestzeiten sein. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön irgendwie.
Genau,
so
genau.
Das anekdotisch
das
so
kommt auch so, genau, je nachdem. Ich, zum Beispiel, ich so aus der Leichte gekommen, da ist man irgendwie auch sehr, sehr zahlenfixiert. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch, man gibt auch ganz viele andere Menschen, die sozusagen aus einem ganz anderen Grundcharakter herauslaufen. Ne?
Ja.
So, man, sagen irgendwie, ich bin irgendwie jetzt so mit Apps und Uhren groß geworden, aber es gibt so Menschen, die, genau, die laufen vor sich hin und es ist nirgendwo auf entsprechenden Tracking-Apps zu sehen.
Das stimmt, ja. Ne? Ja.
Die sieht man auch, wenn man draußen die Augen aufmacht. Mhm,
auch Chapeau an die Leute. Ja. Die sind in der Unterzahl, würde ich sagen.
Naja, sie sind zumindest in der Medienwelt unterrepräsentiert, ja, man sieht sie nicht.
Das stimmt, ja. Ja, vielleicht sind sie doch irgendwie so eher versteckt einfach unterwegs und gar nicht so wenige.
Ja.
Hast du recht, ja.
Ne, also selbst die auch zum Beispiel nicht in Wettkampflisten auftauchen.
Stimmt,
oder so.
Ja.
Ne?
Stimmt. Ja. Ja. Ja, lustig. Ich würde gerne auch noch ein bisschen, also ich habe jetzt vorhin rausgehört, dass ja doch Regeneration sehr viel, also eine sehr große Rolle spielt, ja, um halt viele von diesen Überlastungen eben einfach von vornherein irgendwie den Garaus zu machen oder präventiv zu handeln, dass das gar nicht erst passiert. Lass uns gerne ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht so da deine Empfehlung ist, was so feste Ruhetagen oder Trainingspausen generell im Jahr angeht. Bist du ein Fan davon, dass Leute sich mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate, manche machen Winterpausen und sowas, im Jahr nehmen, also die sie dann, in der sie dann kaum trainieren oder wenig trainieren? Oder wie siehst du das? Also gibt es eins von beiden, was einen eher dann zu einem langfristigen, gesunden Laufen bringt?
Also genau, langfristiges, von der Leistung her passendes, jetzt mal Wettkampfleistung oder individuell und mental gesundes Laufen, denke ich, braucht auf jeden Fall eine längere Pause zwischendurch im Jahr. Und da kann man halt eben schauen, wie man das legt. Wenn man jetzt, sag ich mal, klassisch Straßenlauf beispielsweise mal oder nach Wettkampfsaisons so, trainiert, ne? Und dann jetzt beispielsweise Marathon oder Halbmarathon und im Frühjahr oder Herbst oder auch beiden dann einen gewissen Hauptwettkampf hat, dann kann man sozusagen die Pause, natürlich die große Pause, sagen im Makrozyklus, dementsprechend anpassen. Und sagen, man macht das nach einem Marathon 3 bis 4 Wochen wirklich deutlich ruhiger. Mhm. Ne? Und wenn es einem da wirklich hibbelig wird, man will sich unbedingt bewegen, dann kann man ja nochmal mit sich selbst so ins Gericht gehen, was man sonst vielleicht an guten prophylaktischen Maßnahmen weniger macht. Sprich Mobilität, Krafttraining, ne? Kombiniert vielleicht mit Yoga, das vielleicht zu machen. Also das macht meines Erachtens schon Sinn, ne? Weil sozusagen gut vorbereiteter Wettkampf, wenn man jetzt viele Stachelpläne hat, Aber auch so ein gut vorbereiteter Wettkampf, da sagt man auch nicht länger als intensive Trainingsphase nach einem Basisaufbau 12 Wochen, mhm, weil danach ist man mental eben auch platt. Mit diesem 12-Wochen Peak, da ist ja meistens so auch der Belastungspeak bei Woche 9, spätestens 10, ne? Und dann geht man ins Tapern, aber meistens, oder auf Woche 8, 9 geht es ins Tapern rein. Dann kommt der Wettkampf, der ist tatsächlich im Fall halt auch eine körperliche, aber auch mentale Ausbelastung, dann bestenfalls, wenn die Leistung kommen soll. Und danach braucht man letztendlich auch eine mentale, aber eben auch körperliche Erholung. Und dann, wie ich so anfanglich angesprochen hatte, das ist in der Regel nicht leistungsmindernd, sogar langfristig sogar leistungsfördernd. Ja. Also wer dann einfach durchtrainiert, dann muss man sagen, okay, aus welchem Grund macht man das? Mhm. Genau, das ist das eine. Wenn man sagt, Laufen ist für mich jetzt einfach Lifestyle, mhm, und ich will eigentlich das Ganze überlaufen, meine Wettkampfleistung ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Nach den Wettkämpfen, da gucke ich, da renne ich den mit, wo mich meine Freunde fragen oder, ja, mein Umfeld fragt, ja, was mal passt. Vielleicht ist es mit einer Reise oder so verbunden, dann kann man sich natürlich überlegen, dann kann man auch diese Pausen ja auch einfach anpassen nach sozialen oder klimatischen Bedingungen. Das heißt, dann bin ich eben, wenn es mir jetzt nicht so wichtig ist, dass das sozusagen zum Tag X die Leistung stimmt, ne? Ja, dann nehme ich halt eben das Lauftraining raus, wenn draußen Glatteis ist und minus 15, minus 20 Grad, ne? Oder richtiges Schiedwetter, ne? Oder habe dann automatisch meine Pause, wenn ich mal doch mal eine Erkältung einfange und, ja, und kuriere die dann halt eben richtig aus, ne? Und, ja, habe dann keinen Drang, da einzusteigen. Das sozusagen für die Makro, für die großen Pausen im Jahr, ne? Das zum Beispiel mitzunehmen und sagen, hey, die ekligsten Monate im Winter, das mache ich zum Beispiel gern mal. Da mache ich einfach meine Monatsmitgliedschaft im Wellnessclub, wo nur ein Saunabereich und ein Schwimmbad oder so ein warmes Bereich dabei ist, wo ich sage, da mache ich dann lieber eher Sauna, mhm, gehe mit meinen Kindern ins Babyschwimmbecken, ne, bewege mich da so ein bisschen durch, ja, und mache das sozusagen in den dunkelsten und kältesten Monaten.
Ja, ne? Voll.
Genau. Hab natürlich auch ein Laufband zu Hause, aber für mich ist Laufbandlaufen mental eben auch eher anstrengend.
Oh, ja, fühle ich, ja.
Genau.
Das ist was anderes.
Ne? Das und das und für die sozusagen die Mikropause, also so ein Laufpausetag pro Woche, teilweise sogar zwei, wenn man jetzt einigermaßen fit ist, ist eigentlich schon echt gut. Mhm. Ne? Wer zum Beispiel Laufeinsteiger, Einsteigerin ist, es reicht ja eigentlich wirklich vollkommen aus, eigentlich auch dreimal die Woche sozusagen das Gesamtsystem, was Laufen beansprucht, zu belasten.
Ja.
Ne? Also sozusagen vier lauffreie Tage sind auch vollkommen in Ordnung. Und, ja, wenn Laufen dann zum Beispiel der intensive Anteil des Trainings ist, ne, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich lege das dann entsprechend nach den sozialen Aspekten, wenn irgendwie, meine Familie kommt aus Dresden, wenn wir einen Tagestrip dahin machen und sozusagen dann nur im Auto sitzen, dann sage ich natürlich, okay, da muss ich jetzt nicht an dem Tag noch mein Training reinpressen.
Ja, ja, ne? Finde ich gut.
Oder wenn irgendein anderer langer sozusagen Tag, also das einfach so nach sozialen Aspekten, mhm, kann man den Pausetag dann entsprechend einfach legen. Und wenn ich jetzt so für mich als Commuter so spreche, dann gucke ich natürlich auch, an welchen Tag passt das, dass ich jetzt laufe und an welchen Tag nehme ich vielleicht mal sozusagen im Rucksack auf Arbeit zum Beispiel schon Wechselkleidung mit oder die dreckige Kleidung, pack die mal ein und fahre dann lieber mit dem Fahrrad. Ne?
Ja.
Und bei mir ist viel mittlerweile auch so, das, was für mich so als Laufen motorisch imprägniert ist, ist eher schnell und ist aktuell für meinen Fitnessgrad eher, sondern schon eher intensiv. Mhm. Das heißt zum Beispiel, man soll ja auch eher so 80-20-Prinzip, so 20% oder eben auch maximal 3 Einheiten pro Woche sollten intensiv sein. Für viele ist Laufen intensiv.
Das stimmt.
Ne? Und ist sozusagen gilt als intensive Belastung, was auch das Gesamtsystem stresst. Ne? Und dazwischen sollte man 36 bis 48 Stunden mindestens Pause lassen oder und halt eben nur in einem völligen Wohlfühlbereich trainieren. Wohlfühl von der Kraft, von der Intensität, von der Dauer, was für mich bedeutet, okay, 3/4 Stunde easy Fahrrad fahren, ne? Dass man das sozusagen auch einhält.
Ja.
Ne? Und da halt sagt, ja, okay, ich muss jetzt hier nicht 5 Tage am Stück und sozusagen auch sozusagen der regenerative Anteil des Trainings muss jetzt unbedingt das Laufen sein. Da geht es ja eigentlich eher nur so ums Durchbewegen und Pumpe ein bisschen belasten.
Ja. Ne?
Also das vielleicht so ein bisschen einzuholen. Aber so grundlegend Pause im Mikrozyklus auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ne? Und im ganz kleinen Mikrozyklus ja eigentlich auch. Also wir wissen, dass eigentlich vom Trainingseffekt eines intensiven Lauftrainings ein Intervalltraining mit Pausen schafft man mental länger im intensiven Belastungsbereich zu sein, was die V2max angeht, wenn man jetzt das, ja, mal spirometrisch messen würde, auch was den Laktat, sondern das Integral, die Area under the Curve im Laktat, die ist eigentlich länger beim Intervalltraining. die Belastung auf Muskel, Sehnen ist eigentlich geringer, wenn man immer zwischendurch die Pause hat. Mhm. Die mentale Belastung ist geringer. Das heißt, wenn man während der Einheit und danach der Einheit Probandinnen fragt, ist auch geringer. Und die Trainingsanpassung bei dann beispielsweise einer Testbelastung nach x Wochen ist auch besser, wenn man das als Intervalltraining gemacht hat. Mhm. Also man kommt eigentlich immer besser, wenn man beispielsweise jetzt so Klassiker, irgendwie 6x1000 Meter. Mhm. Da kommt man eigentlich immer besser, wenn man das wirklich als 6x1000 Meter macht oder vielleicht 12x500
ja.
mit einer Pause dazwischen, als 6 Kilometer Tempo-Dauerlauf 6 Wochen am Stück.
Ja, okay. Na, das ist auch, ich glaube, das wollen ne? viele da draußen auch gerne hören. Also
genau.
Ich find das
entlastend. Und die 6 Kilometer schnell am Stück, die bringen eigentlich nur für mich was, wenn ich jetzt von der Brunnhalmer Straße in Wedding schnellstmöglich von A nach B kommen will und keine Zeit für eine Pause habe. Aber auch da mache ich an der roten Ampel eben kurz die Pause.
Ja. Stimmt.
Mhm. Also selbst im Mikro ist sozusagen von der Trainingsart ist sozusagen die Pause eigentlich führt zu einer besseren Anpassung.
Stimmt. Ja. Ja, richtig.
Genau. Und was halt zum Beispiel wirklich nichts trinkt, ist jetzt 2 Tage, 3 Tage ineinander immer intensiv. Das ist, also ich fahre zum Beispiel gerade so 3 Tage oder sogar 4 Tage immer so im moderaten Belastungsbereich, immer schnell und anstrengend. Ne?
Ja, ja.
Da kommt der Körper nicht in Erholung hinein. Wenn der Körper gestresst ist, vom vegetativen Nervensystem nicht in die Erholung hineinkommt, wird er, habe ich vorhin schon, nicht so viel Wachstumshormon freisetzen.
Ja.
Es kommt nicht zu einer Trainingsanpassung, eher zu einer Überlastung, eher zum Übertraining. Genau. Man gibt aber einen kleinen Disclaimer. Tatsächlich, wer jetzt sagt, ah, Training und Commuten, Arbeit, das passt alles nicht und ich mache das alles am Wochenende, also die sogenannten Weekend Warrior.
Mhm. Kennt man.
Die haben eine ähnlich gute Anpassung. Also man kann auch 2 Tage
Ach,
am
wirklich?
Stück, ja genau, wenn man dann unter der Woche halt wirklich sagt, okay, unter der Woche mache ich halt wirklich alles easy.
Okay.
Auch vielleicht noch ein Krafttraining ein. Ja. Aber ein Weekend Warrior hat am Ende einer gewissen Trainingsphase nicht unbedingt eine schlechtere Leistung als jemand, der das so fix auf die Woche verteilen muss.
Okay.
Also man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, das mache ich gern mal, gerade im Laufen, da geht es ja eher so vom Tempi. Das heißt, okay, ich mache jetzt Freitag auf dem Weg zurück, vielleicht schon mal irgendwie schnellere Tempoläufe, irgendwie so 500 Meter Intervalle. Mhm. Samstag, weil ich jetzt wirklich gerade mal Bock habe, vielleicht so einen kleinen Wettkampf oder so, mhm. Parkrun, 5 Kilometer, aber ist ja ein bisschen langsamer als Tempoläufe, aber noch intensiv und schnell. Und Sonntag mache ich dann trotzdem meinen Longrun, dann ist es vielleicht nicht so intensiv, aber eben durch die Länge dann ausbelastend und für den Körper belastend. Mhm. Und dann habe ich so 2,5 Tage am Stück dolle. Und dann erhole ich mich wieder bis Freitag von dem Fahrrad.
Ah ja.
Wird wahrscheinlich auch zu einer guten Leistung führen.
Krass.
Aber ja. So grob in den sportwissenschaftlichen Studien kein großer Unterschied.
Okay.
Also auch da viele Spannend. Wege führen nach Rom.
Voll. Also ich bin ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht. Mhm. Weil wir gerade eh schon in der Trainingsplanung sind. Was sagst du denn zu den Leuten, das hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, zumindest bei hohen Intensitäten, die jede, also im Endeffekt dieselbe Runde immer im selben Tempo laufen? Hat das langfristig negative Effekte? Und das hat wahrscheinlich einfach nur keine leistungsfördernden Effekte.
Genau,
ne?
Es hat keine leistungsfördernden Effekte.
Reiz.
Es gibt so Untersuchungen von früher, also eben sozusagen Vergleich Dauermethode versus Intervallmethode. Man bis zu einem gewissen VO2max, ne, das ist also die maximale Sauerstoffaufnahme, also im Bereich 60 kommt man auch mit der Dauermethode. Hin, also Paavo Nurmi in den 1920er Jahren, der hat so Dauermethode gemacht, aber wahrscheinlich trotzdem auch sehr intensiv, aber wahrscheinlich wird er immer durch die Wälder gerannt sein, jeden Tag so 1,5 Stunden, aber immer schnell, aber nicht so klassisch so die Intervalle. Mhm. Vielleicht kommen die Intervalle automatisch durch die Berge mit, aber so, man weiß so, mit der Dauermethode kommt man langsamer ein bisschen auf ein gewisses Leistungsniveau und auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Und ab dann bräuchte man sogenanntes polarisiertes Trainingsmodell mit wirklich Variationen, das heißt 80% easy und 20% intensiv, hochintensiv, also intensives Training, hochintensives Training oder sogar auch Sprintintervalltraining.
Mhm.
Also supramaximale Geschwindigkeiten, die aber auch motorisch vorbereitet werden müssen, sonst haben wir, hat ja vorhin schon gesagt, Muskelfaserriss.
Ja.
Ne? Wenn dieses jeden Tag Laufen einfach zum Runterkommen ist, dann wird sich der Körper daran anpassen.
Ja.
Und dann wird man irgendwann auch mental ein bisschen steif. Das heißt, es wird einen irgendwann langsamer laufen, nicht gefallen.
Mhm.
Es wird einen irgendwann auch, wird man gar nicht in der Lage sein, von einem Tag auf den anderen schneller zu laufen.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Also vielleicht für einen Wettkampf, aber jetzt einfach so nicht, weil man ist dann schon ein Routinemensch.
Ja, ja.
Ich habe das bei mir erlebt, also wirklich sozusagen für mich, das immer so fix war, dieses sozusagen Laufen zur Arbeit. Also gab so Zeiten, immer 15 Kilometer in 4-0er Schnitt. Ne? Mhm. Da wird man jetzt nicht unbedingt besser, aber es passt so drin. Über den Umfang wird man über die Zeit dann doch besser.
Ja.
Genau. Und dann merkt man, habe ich dann immer irgendwann gemerkt, okay, gut, jetzt sollte ich mich schon mal Intervalle einbauen. Ja. Einen Tag und den anderen Tag eben gar nicht laufen.
Okay.
Pause machen, Fahrrad fahren. Also da wird man dann besser.
Ja.
Aber es kommt noch darauf an, warum man jetzt jeden Tag immer seine gleiche Runde läuft.
Voll. Und wir haben ja auch schon drüber geredet, es gibt ja auch Leute, die dann einfach nur das Gefühl genießen, sozusagen zu laufen.
Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Und da muss man sagen, man wird jetzt, es gibt keine Daten, die jetzt wirklich zeigen, okay, mit der besseren 10-Kilometer-Zeit wird man länger gesünder leben.
Okay.
Also es ist so, wenn man überhaupt was macht, also da geht es sozusagen in die großen Studien, da geht es eigentlich um so Belastungsstunden pro Woche, ne? Oder Metz, also Intensitätsbelastungsstunden. Und da ist die Kurve, wo man deutlich mehr Lebensjahre rausholt, am Anfang so in den ersten, also bis zu sozusagen 5 Training, Pulsbelastungsstunden pro Woche, da ist die Kurve noch relativ steil. Und dann 10 Belastungsstunden, 15 oder mehr pro Stunde, also wäre jetzt halt wirklich irgendwie so 400 Kilometer Fahrrad pro Woche oder so, da ist es dann ganz flach.
Okay.
Ob man damit länger gesünder lebt.
Okay, verstehe. Ne? Ja.
Das heißt, wer das so regelmäßig jeden Tag macht, scheint ganz gut zu sein. Aber okay. So grundlegend kann man so sagen, genau, mit dem Ausdauertraining lebt man länger. Genau. Mhm. mit dem, und ich sag dann immer, mit dem Krafttraining kommt man länger hoch aus dem Bett.
Ja.
Und mit dem Flexibility, Beweglichkeitstraining kommen wir wieder besser runter
an den Punkt. Stimmt. Ja.
Wenn es jetzt darum geht, wir mit 90 oder 100, sind wir pflegebedürftig oder nicht? Ne? Oder können wir noch im Garten was machen und uns da selber den Bärlauch pflücken?
Ja.
Ne? Kommen wir früher aus dem Bett?
Ja.
Kommen wir alleine auf Toilette?
Ja.
Sind wir geistig noch fit? Voll. Und um es unseren Angehörigen zu quatschen.
Ja, voll. Ja, das ist ja schon, haben wir ja schon super viele wichtige Punkte abgedeckt. Aber weil du gerade angesprochen hast, das Alter, das ist vielleicht auch noch so letzter interessanter Punkt. Sollten wir unser Lauftraining denn, je älter wir werden, ändern, damit wir weiterhin auch im hohen Alter laufen können? Oder können wir theoretisch, wenn wir uns halt eingependelt haben, immer so weitermachen? Oder gibt es denn halt doch irgendwie so Punkte, die man beachten sollte, je älter man wird?
Also mit zunehmendem Alter werden diese Hormonpeaks, von denen ich gesprochen habe, zunehmenden Lebensdekaden, nehmen die ab von der Dosis, also allgemein die Hormonlevel nehmen ab und auch die sozusagen, also die Anpassung auf Training nimmt ab und auch die Regeneration nimmt ab. Das heißt, die Verletzungsgefahr wird schon ein bisschen höher auch, ne? Plus die allgemeine Leistungsfähigkeit sinkt halt eben auch linear ab. Das heißt, wenn jetzt mal Fall X, die Person läuft jetzt jeden Tag immer die gleiche Strecke, ne, dann wird das einfach wahrscheinlich mit den Lebensjahren immer ein bisschen anstrengender.
Mhm.
Ne? Das heißt, man wird wahrscheinlich auch immer ein bisschen langsamer.
Mhm.
Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich dann vielleicht mal vergleicht mit sozusagen von den Zeiten, die man laufen kann, mit Altersklassenzeiten.
Ja.
Dann wird man feststellen, okay, man ist wahrscheinlich immer in dieser Altersrange, in der Perzentile jetzt so statistisch gesagt.
Mhm.
Das heißt, unsere körperliche Leistungsfähigkeit nimmt mit den Lebensjahrzehnten ab, linear.
Okay.
Und die Frage ist, auf welches Niveau ist man gekommen? Und dann nimmt man von dem Niveau linear ab, dann wird man erst sehr spät und sozusagen beispielsweise eine Pflegebedürftigkeit oder ich kann gar nicht mehr laufen erreichen.
Stimmt, ja.
Das heißt, das Ziel ist natürlich dann schon relativ hoch zu kommen, weil sozusagen dann, wenn man dann an irgendwas anderem stirbt, man eben möglichst die Pflegebedürftigkeit nicht erreicht hat.
Ja.
Ne? Oder halt eben, und das hatten wir in der im Public Health Bereich, nennt man das Qualis, Quality Adjusted Life Years.
Mhm.
Ne? Und das erreicht man schon halt eben auch, beispielsweise mit sowas wie eben Lauftraining und der hohen Leistungsfähigkeit und dann eben langsam Abfall. Aber es wird automatisch, also die Dauer wird vielleicht gleich bleiben,
ja,
ne? Aber die Kilometer nehmen dann ab.
Naja, macht Sinn.
Ne? Aber es gibt dann auch Menschen, wo sich dann die Lebensphasen ändern. Ich glaube, vielleicht viele, die uns zuhören, sind ja irgendwie auch in einer aktiven Lebensphase, in Teens, 20ern, 30ern. Ja. Dann wird sozusagen nämlich die Zeit, die man für das Training und für die Selbstpflege zur Verfügung hat, die wird dann erstmal weniger. Und dann, wenn man ins Alter kommt, hat man ja wieder mehr Zeit dafür.
Stimmt.
Das heißt, ja, vielleicht sagt man, okay, ich bleibe bei meinen 10 Kilometern. Bei meinen 70 Wochenkilometern, das ist super viel. Ja. Ne? Aber ich merke, ich brauche danach, ich muss die sozusagen vom Reha-Zentrum machen aus, weil ich danach erstmal ins Wasser muss oder davor noch. Das heißt, meine Warm-up-Routine und meine Cool-down-Routine und meine Regenerationsmaßnahmen, die werden aufwendiger. Die werden vielleicht so aufwendig, wie ich jetzt zum Beispiel in meinen 20ern, als ich 200 Wochenkilometer geschrubbt habe.
Ja.
Wo ich dann auch gesagt habe, okay, 200 Wochenkilometer, das geht für mich nicht ohne dreimal Sauna die Woche.
Ja.
Und sozusagen in Whirlpool und im Falle noch Physiotherapie, Massage und entsprechend auch Yoga und Krafttraining-Sessions, um das sozusagen, diese massive Belastung zu kompensieren.
Ja.
Ne? Mhm. Das heißt, es wird sicherlich auch im Alter da Menschen geben, aber wenn man die jetzt mal fragt, die zum Beispiel, ich sag mal, man geht jetzt mal hier auf Age Group, Weltmeisterschaften, Straßenlauf, da muss man mal fragen, was die dann machen. Die werden wahrscheinlich nicht nur laufen.
Ja, das stimmt. Das
war ja. Und die, die im hohen Alter, die super Ager gut sind, die haben meistens erst spät begonnen. Auch ganz interessant.
Ach, das ist überraschend jetzt
aber. Das ist auch so, mentale Fatigue über sozusagen die Lebenszeit. Also ganz wenige, die sozusagen zeitlebens, also Leistungssport, dann in der intensiven Lebensphase, wo man so seine Altersvorsorge aufbaut, dann auch noch sozusagen Intensivsport und dann noch immer im Age Group, immer, da gibt es ganz wenige, sondern es gibt, wenn so, im jungen Jahr einen Leistungssport gemacht, weil talentiert, dann sozusagen Leben aufbauen und dann, als alles wieder stabiler ist, weil halt eben alles stabil und eben talentiert, dann sozusagen ins Age Group reingegangen.
Krass, ja.
Genau. Das sind die einen. Und dann gibt es auch die anderen in jungen Jahren gar nicht talentiert und erst später dahin gefunden. Und dann aber durch das regelmäßige Training einfach so gut geworden, dass ja selbst die früheren aus dem Leistungssport dann überholen von den Bestzeiten. Und das Einzige, was aber diesen Menschen, den Super-Agern gemein ist, die haben auch irgendwo gelesen, ich finde jetzt wahrscheinlich das Zitat nicht mehr, aber volumetrisch ist wohl das Motivationszentrum im Gehirn bei Super-Agern größer als bei Nicht-Super-Agern.
Okay,
also wenn man sich jetzt mal in der MRT die Gehirne von Age-Group-WeltmeisterInnen anschaut, im Vergleich zu Gleichaltrigen, die das nicht sind, haben die wahrscheinlich mehr Hirnvolumen, aber vor allem das Motivationszentrum ist größer. Das heißt der innere Drive.
Okay, ja.
Ne?
Ja, und da merkt man ja auch immer, wie wichtig es ist, dass man dann halt auch Dinge macht, die einem Spaß machen, die einem gut tun, damit man motiviert bleibt, bis ins hohe Alter eben dann aktiv
genau.
zu sein.
Genau, und hingekommen, aber wahrscheinlich sehr langsam.
Ja.
Das ist eben auch das. Nicht so dieses, oh, von Null auf Marathon, sondern, ach, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ja. Mich hat mal irgendjemand zum Firmenlauf mitgenommen, da war ich 55.
Ja.
Da hatte ich vielleicht schon die, ja, ich wog mal früher ganz viel, dann habe ich eine Abnehmspritze bekommen, dann habe ich abgenommen, dann ging das auf einmal wieder mit dem Laufen. Dann bin ich ganz langsam reingekommen. Und dann hat mal jemand gesagt, hey, dann hätte ich doch zu Leichtathletikverein an.
Ne? Ja, faszinierend.
Also diese Story. Und das, da merkt man so, ne, auch mein Interesse, ne, eben auch als Mediziner, eben auch an diesen Age Group Super-Agern, sage ich jetzt mal.
Ne,
was haben die für eine Vita? Was haben die für ein Leben?
Ja, super spannend. Ja, cool. Lass uns doch schon mal so ein kleines Fazit vielleicht ziehen. Wir haben jetzt so viele Dinge angesprochen und ich finde die alle super interessant. Ich könnte auch noch ewig weiterreden, aber so geht's leider nicht hier. Ne?
Auch die mentale Fatigue beim Zuhören.
Ja, das nicht, bei mir zumindest nicht. Ich hoffe natürlich bei unseren HörerInnen auch nicht. Aber was wären, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, vielleicht nochmal so Tipps, die du Leuten da draußen, die zuhören, mitgeben würdest, damit sie möglichst lange, möglichst gesund trainieren und halt im Endeffekt laufen können, also wirklich Laufen als Lifestyle beibehalten können.
Ja. Also ich glaube wirklich so grundlegend, auch wenn man bei Null anfängt, würde ich sagen, ich sage immer 500 Meter an der Autobahnraststätte laufen, weil dann kann man nämlich nicht weiter wegrennen, weil es nämlich dann auf einmal Spaß macht, dann rennt man nämlich wieder zu weit. Das heißt, erste Trainingseinheit, Laufschuhe ins Auto einpacken, es sollen Zivilsachen sein, es sollen sich nicht total, die erste Einheit ist 500 Meter an der Autobahnraststätte, wo man dann mal wieder darf. Und dann ganz langsame Steigerung, maximal 10% Dauer pro Woche. Die Intensität kommt automatisch. Also 10%-Regel. Und das beginnt im Falle bei 500 Meter. Und dann ist halt, guckt man, hört man zwei Tage in sich rein, dann ist man nächstes Mal bei 550.
Ja.
Aber wenn man das mathematisch hochrechnet, ist man relativ schnell.
Mhm.
Dann ist man im Frühjahr wieder bei 10 Kilometer. So, ne? Verletzung im Winter.
Ja.
Zweites, wenn es um Belastungsverteilung geht, dann schon polarisiertes Training bringt einen schneller ans Ziel, wenn man sozusagen mit der 10%-Regel sich nicht in eine Verletzung hineinläuft. dann aber wirklich darauf achten, nur 20% der Laufkilometer sollten wirklich intensiv sein, wenn Lauftraining das Einzige ist. Ne? Wenn 80% der Zeit halt eben lockeres Fahrradfahren ist, dann kann es auch sein, dass eben das 20% der Zeit eben nur das Laufen auch intensiv ist, aber 80-20-Prinzip, was die Intensitätenverteilung angeht. Und da bitte auch immer eher 48 Stunden Pause zwischen intensiven Einheiten. Mhm. Sonst hat man nicht viel davon, außer Weekend Warrior, ne? Also entweder verteilt, dreimal die Woche. Ja. Und bei Weekend Warrior geht das auch. Ne? Ja. Und ich glaube, gleiches Prinzip kann man dann auch sozusagen auf den Makrozyklus gehen, dass man immer mal, wenn es eben passt, eine längere Pause macht.
Ja.
Und dann vielleicht ganz, ganz wichtig, wenn es auch um Tracker, Trainingspläne, starre Trainingspläne etc. geht, immer auf das oder sozusagen Biofeedback, dann immer nochmal in den eigenen Körper hineinhören, ein Körpergefühl entwickeln und gucken, ist das konsistent mit dem, was mir meine Laufuhr sagt, was mir mein Smartphone sagt, was mir mein Trainingsplan sagt, die mittlerweile ja auch anzeigen, Readiness etc. Ist das konsistent, also eine Plausibilitätskontrolle des eigenen Gefühls?
Ja. Ne?
Also 10%-Regel, 80-20-Prinzip.
Ja.
In sich hineinhören mit Plausibilitätskontrolle.
Ja, mhm. Ja, mega. Also besser kann man es ja eigentlich gar nicht abschließen. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr starkes Gespräch, ein sehr, sehr starker Abschluss auch. Und ich darf mich bedanken, Paul, dass du hier warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht heute.
Ja, danke mir auch. Es freut mich immer so, wenn meine eigenen Thesen wenn das viele Menschen positiv beeinflusst.
Total,
ich glaube, das ist auch so für mich so Lebensaufgabe,
irgendwie
diese Erfahrung weiterzutragen.
Voll, das hast du heute hier auf jeden Fall gut gemacht.
Danke
dir. Hast du vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen für unsere HörerInnen da draußen, die du ihnen jetzt mit noch an die Hand geben wollen würdest? Vielleicht, wo findet man dich? Ne?
Ich selber habe sozusagen im Social-Media-Bereich hauptsächlich meinen Instagram-Account wirklich als Athlet. Mhm. Ne? Nicht als Medfluencer, ich glaube, das ist irgendwie wichtig.
Voll.
Wo ich einfach für mich auch so meine Laufreise dokumentiere. Ne? Wo man sozusagen mir folgen kann. Ne? Und das ist bei Instagram einfach Running Power.
Mhm.
Die andere Social Media Accounts so, gibt es vielleicht noch irgendwo, aber betreibe ich es nicht mehr so aktiv, aber Instagram ist das, wo ich im Fall immer reingucke und auch was poste aktiv. Mich auch aktiv mit der Lauf-Community verbinde. Dann, ich glaube, wirklich diese sportmedizinische Untersuchung, wenn es jetzt Berlin ist, dann wäre Empfehlung meine alte Abteilung, die Sportmedizin der Charité, wenn man sagt, sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung, gibt aber auch ganz viele andere. Das heißt, eigentlich müsste man auf die Seite gehen des Sportärztebundes und dann sehen empfohlene Sportmediziner, Sportmedizinerinnen, ne? Oder auch das Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, und da gibt es deutschlandweit eine Liste, wo empfohlene Sportmediziner und Innen sind, bei denen man Vorsorgeuntersuchungen machen kann.
Ja.
Und die müssen entsprechende Qualitätskriterien erfüllen. Zusatzbezeichnung Sportmedizin, die habe ich auch. Genau. Mich selbst kann man aber sozusagen für eine Sprechstunde nicht konsultieren, weil ich nur eben als Oberarzt für das Lungentransplantationsprogramm der Charité eben für Menschen zur Lungentransplantation oder Lungentransplantierte verantwortlich bin, hauptberuflich.
Ja.
Da trenne ich das. Und sonst auch nur im Ehrenamt als leitender Verbandsarztlauf gehen. Also auch da ist sozusagen die ehrenamtliche Betreuung, aber eben nur für die Leichtathletik-Bundeskader.
Ja, müssen die Leute sich eben den Podcast anhören, ne, wenn sie mehr von dir hören möchten.
Genau, aber dementsprechend, da trenne ich das auch ein bisschen. Genau, und noch zum Thema Trainingsplan. Da habe ich über die letzten Jahre das Startup und die Lab-App Trade sozusagen mit konzipiert, betreut und bin sozusagen da als Consultant tätig, ne, und habe entsprechend, weil es auch mein Herzblut ist, entsprechend auch Anteile dran. Und das ist letztendlich eine App, wo ich eben auch versuche, da dem Team meine Laufexpertise zu geben und da sozusagen auch Herzblut mit reingesteckt habe und da auch sozusagen, wenn Feedback kommt, immer Anpassungen sind, dass wir da irgendwie eine gute Lauftrainings-App machen, ne?
Ja.
Mit dem, was irgendwie digital heutzutage möglich ist. Also die entwickelt sich auch immer weiter, ne? Man hat dann Ideen.
Absolut.
Genau, und da sozusagen das, was ich sozusagen jetzt hier für dich und für die HörerInnen schafft, so beigetragen habe. Das ist sozusagen da bei Trade auch immer mit eingeflossen.
Fantastisch. Super. Ja, die Links, liebe Leute, packe ich euch natürlich wie immer wieder in die Shownotes dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann ne, lasst gerne ein Abo hier auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter achilles.running und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.